Guten Tag, meine Damen und Herren. Seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn Sie diese Predigt hören, befinden wir uns in der Mitte der sogenannten 7 Tage der ungesäuerten Brote. Und viele von Ihnen, die uns schon seit längerem zuhören, wissen um die Bedeutung der ungesäuerten Brote, wissen zumindest, dass es 7 Tage gibt, an denen wir kein Sauerteig zu uns nehmen, als Symbol für Sünde während dieser 7 Tage. Aber warum 7 Tage? Zunächst einmal diese Frage gestellt. Warum nicht 5 Tage oder 10 Tage oder 15 Tage? Warum 7? Was hat es mit der Zahl 7 für eine Bedeutung? Denn als die Israeliten aus Ägypten auszogen, da sollten sie eben für 7 Tage kein gesäuertes Brot und keine gesäuerte Nahrung zu sich nehmen. Und dies war eine Anordnung, die dann immer jährlich zu wiederholen war und die auch heute für wahre Christen nach wie vor gilt. Nichts in der Bibel sagt uns, nichts im Neuen Testament sagt uns, dass diese Tage heute abgeschafft wären. Aber schauen Sie, 7 Tage lang musste das durchgeführt werden, weil 7 eine Zahl ist, die Vollendung und Vollkommenheit signalisiert. Es gibt da viele, viele Beispiele in der Bibel, auf die ich eingehen könnte. Zunächst einmal heißt es, und Sie können sich das nachher durchlesen, im Psalm 12 und Vers 7, dass Gottes Worte 7-mal gereinigt wurden, geläutert wurden, um sicherzustellen, dass eine Vollendung entstanden ist. Der Sabbat, bekanntlicherweise, ist der 7. Tag der Woche. Der Sonntag ist der 1. Tag der Woche. Davon sagt die Bibel nichts, dass man den Sonntag halten soll. Aber der Sabbat, der wöchentliche Sabbat, die Zeitspanne von Freitag Sonnenuntergang bis Samstag Sonnenuntergang, ist der 7. Tag der Woche, der 1. Tag der Woche. Dann sagt uns die Bibel etwas über 7 jährliche Festtage, die nach wie vor zu halten sind. Und die 7 Tage der ungesäuerten Brote fallen da auch mit rein. 7 jährliche Festtage. Dann gibt es das sogenannte Laubhüttenfest, das im Herbst stattfindet. Da gibt es auch 7 Tage, an denen man das Laubhüttenfest halten soll. Dann wird uns gesagt, dass Noah damals 7 Paare von reinen Tieren in die Arche nahm. Warum wohl 7 Paare von reinen Tieren? Um auch hier wiederum eine Vollendung auszudrücken. Im Neuen Testament lesen wir, dass die frühe Kirche in Apostelgeschichte 6 7 Diakone zunächst einmal ernannte. Die gab es vorher noch nicht. Es wurden dann aber 7 Diakone ernannt, ordiniert. Dann gibt es das sogenannte Erlassjahr im Alten Testament, wonach die Schulden erlassen wurden zu Ende eines jeden Sabbatjahres. Und zwar ging es hier um das 7. Sabbatjahr. Zu Ende des 7. Sabbatjahres wurden die Schulden erlassen. Das können Sie in 5. Mose 15, Vers 1 nachher durchlesen. Wir werden auferweckt werden oder verwandelt werden im Zeitpunkt der 7. Posaune. Dann ist der Plan Gottes, zumindest für die Menschen, die in dieser Jetztzeit berufen werden, vollendet. Dann werden sie Teil der Gottfamilie sein. Das Buch der Offenbarung enthält eine Schriftrolle mit 7 Siegeln, die niemand öffnen konnte als allein Jesus Christus, das Lamm. Es wird von 7 Kirchen, 7 Gemeinden, 7 Kirchen-Äras oder Perioden im Buch der Offenbarung gesprochen. Das 7. Siegel besteht aus 7 Posaunen und 7 Engel blasen diese 7 Posaunen. Und die 7. Posaune, die besteht aus den 7 letzten Plagen, womit der Zorn Gottes vollendet wird, zu seinem Abschluss kommt. Wir haben vielleicht auch von den 7 Gesetzen des Erfolgs gehört. Herbert Armstrong, der ehemalige menschliche Leiter der Worldwide Church of God, der im Jahr 1986 starb, hat viel davon gesprochen. Von den 7 Gesetzen zum Erfolg. Kennen Sie die? Wir haben Predigten über dieses Thema auch auf Posten stehen und unseren Webseiten und letztlich auch auf YouTube aufgeladen. Als Christus am Kreuz war, da hat er 7 Worte gesprochen, 7 Aussagen gemacht, die uns übermittelt worden sind. Und damit wurde seine Missionsbotschaft, seine Tätigkeit hier auf Erden als ein Mensch vollendet. Kennen Sie diese 7 Aussagen noch? Auch hier gibt es eine Predigt darüber, die wir aufgeladen haben. Da sagt er in dieser Reihenfolge, wenn man alle Stellen zusammennimmt: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. So dann, ich sage dir, heute, du wirst mit mir im Paradiese sein, so sollte es richtig übersetzt werden. So dann, Frau, siehe, das ist dein Sohn, siehe, das ist deine Mutter. So dann die 4. Aussage: mein Gott, warum hast du mich verlassen? So dann, ich dürste. So dann, es ist vollbracht. Und die 7. Aussage: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. 7 Aussagen. Eine Vollendung hat stattgefunden. Und dann hat er 7-mal im Johannesevangelium gesagt, dass er Ich Bin ist. Aber es wurde dann etwas hinzugefügt. Ich Bin, und dann wurden 7 Aussagen hieran geknüpft. Ich Bin, eine Übersetzung des Wortes im Alten Testament Yahweh. Damit auch klarmachend, dass er der Gott des Alten Testamentes war, der Yahweh, der direkt mit den Menschen verkehrte. Er sagte im Buch Johannes: Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin die Tür zu den Schafen. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so dann schließlich die 7. Aussage: Ich bin der wahre Weinstock. Er hat damit wiederum Vollendung gezeigt, eine vollendende Manifestation der Tatsache, dass er der Gott des Alten Testamentes war, der die Menschen erschaffen hat, der in sein eigenes kam. Aber die Menschen haben ihn nicht anerkannt. Aber er musste sterben, wie wir das in der letzten Predigt auch gesehen haben, über das teure Blut Jesu Christi, um ihnen und mir Vergebung der Sünde zu bringen, sodass wir nicht den ewigen Tod sterben müssen, denn der Sünde Sold ist der Tod. Die 7 Tage der ungesäuerten Brote zeigen uns etwas. Als Israel aus Ägypten auswanderte, geschah das zu Beginn des 1. Tages der ungesäuerten Brote, bei Nacht. Wir müssen, wie die Israeliten, diesen Weg aus der Sünde, denn Ägypten stand, wie wir gleich sehen werden, für Sünde und für die Sklaverei, die Knechtschaft, die uns die Sünde bringt, wir müssen dies kontinuierlich überwinden. Deswegen mussten die 7 Tage lang sich von der Sünde entfernen. Es geht darum, wir müssen es vollständig tun. Wir müssen uns als solche erweisen, die siegreich sind in unserem Kampf gegen die Sünde. Denn schauen Sie, Sauerteig wird im Hinblick auf die Tage der ungesäuerten Brote als ein Symbol für Sünde dargestellt. Sauerteig in diesem Zusammenhang symbolisiert Sünde. Und wir lesen das immer und immer wieder. In Markus Kapitel 8. Markus Kapitel 8 und in Vers 15. Da sagt Christus seinen Jüngern: Er gebot ihnen und sprach: Merkt auf, seht euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und die Jünger verstanden natürlich nicht, was er sagte. Der Sauerteig der Pharisäer und der Sauerteig des Herodes. In Matthäus Kapitel 16 und in Vers 6, da sagt er Folgendes: Jesus sprach zu ihnen: Seht zu und hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Also kaum jemand wird hier ausgenommen. Und die verstanden nicht, was er eigentlich jetzt damit meinte. Die dachten, er hatte irgendwie davon gesprochen, dass sie jetzt kein Brot mitgenommen hätten. Aber in Vers 12 heißt es: Und da verstanden sie, dass er nicht gesagt hatte, sie sollten sich hüten vor dem Sauerteig des Brotes, sondern vor der Lehre der Pharisäer und der Sadduzäer. Schauen Sie, eine falsche Lehre führt zur Sünde, wenn man die falsche Lehre befolgt. Heute wird viel Falsches gelehrt in den Kirchen dieser Welt. Zum Beispiel, Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen. Wir brauchen heute das Gesetz nicht mehr zu halten. Die heiligen Festtage, die braucht man heute sowieso nicht mehr zu halten. Den Sabbat braucht man nicht zu halten. Hütet euch, sagt Christus, vor dieser falschen Lehre. der modernen Pharisäer und Sadduzäer und des modernen Herodes, denn dies führt zur Sünde, wenn man sie befolgt, diese falsche Lehre. So dann in Lukas Kapitel 12 und in Vers 1. Lukas Kapitel 12 und Vers 1, da sagt er sogar noch etwas mehr. Unterdessen kamen viele tausend Menschen zusammen, sodass sie einander fast niedertraten. Und er fing an und sagte zuerst zu seinen Jüngern: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, das ist die Heuchelei. Heuchelei ist Sünde. Und Heuchelei führt zu mehr und mehr Sünde. Man gibt vor, etwas zu sein, was man nicht ist. Man verschleiert sein sündhaftes Verhalten. Und dadurch führt man einer Sünde eine weitere zu. In 1. Korinther, Kapitel 5. 1. Korinther, Kapitel 5. Angefangen in Vers 6. Da warnt Paulus die Korinther-Gemeinde wie folgt: Es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum schafft den alten Sauerteig weg, auf dass ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja ungesäuert seid. Mit anderen Worten, sie hielten die Tage der ungesäuerten Brote. Vom physischen her, aber sie hatten die geistliche Bedeutung nicht verstanden. Er fährt fort, denn auch unser Passahlamm ist geopfert, das ist Christus. Darum lasst uns das Fest feiern, das Fest der Tage der ungesäuerten Brote, nicht mit dem alten Sauerteig, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Schauen Sie, darum geht es hier. Aber zunächst sagt er, wir hatten das gerade gelesen, in Vers 6, es ist nicht gut, wessen ihr euch rühmt, wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert. Mit anderen Worten, man soll nicht mehr ein Mensch sein mit diesem alten Sauerteig, sondern man soll ungesäuert werden, jetzt auch in geistlicher Hinsicht, ein neuer Teig werden. Und er sagt, wir sollen nicht das Fest feiern mit dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit. Die Hoffnung für alle schreibt, mit dem Sauerteig der Sünde und des Bösen. Und auch die gute Nachricht schreibt, der Sünde und der Schlechtigkeit. Es geht hier um Sünde. Nebenbei, in Galater Kapitel 5 und Vers 9 wird dieser Ausdruck ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig wiederholt. Das Passa. Und das war ja nun einmal symbolisch für das kommende Passalamm Jesus Christus. Das Passalamm durfte nicht zusammen mit Sauerteig geopfert werden, weil Christus war ja das sündenlose Lamm. Schauen wir uns dies an in 2. Mose, Kapitel 12. Alles dies deutete auf Jesus Christus hin, der für uns sterben würde, der für uns gestorben ist. 2. Mose 12 und Vers 8. Die Israeliten sollen das Fleisch des Passahlammes essen, in derselben Nacht, am Feuer gebraten, und ungesäuertes Brot dazu, und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Es war schon ein schmerzliches Ereignis, was damals in Ägypten geschah und was uns auch heute zu denken geben muss, dass Christus für uns gestorben ist, sodass wir leben können, wie das Passahlamm geopfert wurde damals, damit der Todesengel an den Häusern vorbeigehen konnte, wo er das Blut des Passahlammes sah. Auch in 2. Mose 34 und Vers 25. 2. Mose 34 und Vers 25. Du sollst das Blut meines Opfers nicht darbringen, zugleich mit dem Sauerteig. Das Opfer des Passafestes soll nicht über Nacht bleiben bis zum Morgen. Es geht hier um das Passa-Opfer, denn das Opfersystem war noch gar nicht eingeführt worden. Es würde erst später kommen. Man sollte also das Passalamm nicht zusammen mit Sauerteig opfern. Und wenn man später sich das Opfersystem anschaut, da wird man feststellen, dass die meisten Opfer, die dann erbracht wurden, ohne Sauerteig erbracht werden mussten. Zum Beispiel 3. Mose 2. Auch hier wiederum zeigt sich die Symbolik des Sauerteigs mit der Sünde. in 3. Mose Kapitel 2 und Vers 4 in diesem Zusammenhang. Sauerteig kann natürlich auch in positiver Weise behandelt werden. Sauerteig wird zum Beispiel mit dem Reich Gottes verglichen, das sich ausbreitet. Aber es geht hier um die Symbolik der Sünde. In 3. Mose Kapitel 2 und Vers 4. Willst du aber als Speisopfer etwas im Ofen gebackenes darbringen, so nimm Kuchen vom feinen Mehl ungesäuert, mit Öl vermengt, oder ungesäuerte Fladen mit Öl bestrichen. Vers 5. Ist aber dein Speisopfer etwas auf der Pfanne gebackenes, so soll's von ungesäuertem Mehl sein, mit Öl vermengt. Und dann auch in Vers 11. Alle Speisopfer, die ihr dem Herrn opfern wollt, sollt ihr ohne Sauerteig machen, denn weder Sauerteig noch Honig sollt ihr dem Herrn zum Feueropfer in Rauch aufgehen lassen. Später würde Gott die Israeliten dafür anklagen. In Amos Kapitel 4 und Vers 5 können Sie das nachlesen, dass sie Opfer mit Sauerteig geopfert haben. Es gab eigentlich nur eine Möglichkeit, Opfer mit Sauerteig zu opfern, aber dann war es nicht auf dem Altar geschehen und das war auch kein wohlriechender Geruch. Es geht hier in 3. Mose 2 und Vers 12 um ein solches Opfer. Es heißt, als Erstlingsgabe mögt ihr sie dem Herrn bringen, aber auf den Altar sollen sie nicht kommen zum lieblichen Geruch. Warum? Wir sind heute diejenigen, die die Erstlinge sind. Wir werden als diejenigen bezeichnet in der Bibel, die als Erste in dieser Welt berufen worden sind, seit Menschengedenken. Wir gehören zu den Erstlingen. Aber wir haben nach wie vor Sünde. Und deswegen wird hier nach wie vor auf den Sauerteig angespielt. Aber es geht darum, dass wir die Sünde kontinuierlich überwinden müssen. Und das ist genau das, was uns hier gesagt wird in den Tagen und durch die Tage der ungesäuerten Brote. Schauen wir uns einmal Ägypten an und schauen wir uns den Pharao an. Alles dies steht für Sünde. Israel war buchstäblich und auch symbolisch versklavt in Ägypten. Ganz buchstäblich waren sie versklavt, sie waren aber auch in der Sünde versklavt. Und wir lesen ja, dass der Pharao kontinuierlich sich geweigert hat, Gott zu gehorchen. Mose zu gehorchen. Er hat sich geweigert, Israel ziehen zu lassen, aus der Sünde sich entfernen zu wollen. Er hat sich geweigert, ihnen zu erlauben, um es jetzt im Geistlichen zu betrachten, die Sünde zu überwinden, aus der Sünde herauszukommen, sich seiner Macht irgendwie zu entfernen von dieser seiner Macht, denn Pharao steht auch für Satan, dem Herrscher dieser Welt. Und Satan hat sich natürlich geweigert und weigert sich nach wie vor, Gott zu gehorchen. Und er wird alles tun, was er nur kann, um zu verhindern, dass sich Gottes Volk von seiner Macht und von der Sünde, mit denen er uns bestrickt, zu entfernen. Er will nicht, dass sich Gottes Volk von der Sünde entfernt, die Sünde hinter sich bringt, aus der Sünde herauskommt, wie Israel damals aus Ägypten herausgewandert ist. Satan hat die ganze Welt nicht nur verführt, sondern auch in Gefangenschaft gebracht. Wir sind alle durch ihn versklavt worden. Aber Gott hat uns aus dieser Sklaverei herausgeführt. Er hat uns von dieser Sklaverei, dieser Gefangenschaft befreit. Und er tut dies nach wie vor auf einer kontinuierlichen Basis. Und deswegen haben wir die 7 Tage der ungesäuerten Brote. Die vollkommene Entfernung aus der Sünde wird hier wiedergespiegelt. In 2. Timotheus Kapitel 2 lesen wir über die Gefangenschaft, die Versklavung, die Gott über die gesamte Menschheit, oder vielmehr der Gott dieser Welt, Satan der Teufel, die er über die gesamte Menschheit gebracht hat. Natürlich, Gott hat es zugelassen, der wahre Gott. Er will, dass wir uns für ihn entscheiden. In 2. Timotheus Kapitel 2 die Verse 24 bis 26. Da sagt hier Paulus zu Timotheus, ein Knecht des Herrn aber soll nicht streitsüchtig sein, sondern freundlich gegen jedermann, im Lehren geschickt, einer, der Böses ertragen kann und mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweist. Vielleicht hilft ihnen Gott zur Umkehr, die Wahrheit zu erkennen und wieder nüchtern zu werden aus der Verstrickung des Teufels, von dem sie gefangen sind, zu tun seinen Willen. Und Gott hat es zugelassen, dass Satan die ganze Welt gefangen genommen hat, dass die gesamte Welt in der Verstrickung des Teufels ist. Aber wenn Gott sie beruft, dann gibt er ihnen die Möglichkeit, herauszukommen aus dieser Gefangenschaft, aus dieser Verstrickung des Teufels. In Kolosser, Kapitel 1 und Vers 13. Kolosser 1 und Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Wir sind jetzt bereits schon unter den Bedingungen, unter der Herrschaft des Reiches Gottes, das Christus bringen wird, um es hier auf Erden zu errichten, wenn er zurückkommt. Wir sollten nicht mehr in der Macht des Satans sein. Wir sollten nicht mehr seine Gefangenen sein. Wir sollten uns unter die Herrschaft, die mächtige Hand Gottes gestellt haben. Und dazu gehört, die Sünde abzulegen. Hebräer Kapitel 2. Hebräer Kapitel 2 und Vers 14. Weil nun die Kinder von Fleisch und Blut sind, hat er, Jesus Christus, gleichermaßen daran Anteil, auf dass er durch den Tod die Macht nähme, dem, der Gewalt über den Tod hatte und damit über die Menschen, nämlich dem Teufel. Schauen Sie, der Sünde soll es der Tod. Satan ist der Machthaber über die Sünde sozusagen und damit über uns, wenn wir sündigen, weil wir ihm dann folgen. Aber wir sind jemand, der sich von der Sünde entfernen soll und kann, weil Gott uns die Wahrheit offenbart hat. Und es gehört auch dazu zu erkennen, was Sünde ist. Und Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Und wenn man jemanden trifft, der einem sagt, man braucht die Gebote nicht mehr zu halten, dann sagt uns Johannes, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Apostelgeschichte 26, die Verse 17 bis 18. Apostelgeschichte 26, Vers 17. Da sagt Christus Paulus Folgendes. Ich will dich erretten von deinem Volk und von den Heiden, zu denen ich dich sende, um ihre Augen aufzutun, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott. Und so werden sie Vergebung der Sünden empfangen und das Erbteil mit denen, die geheiligt sind durch den Glauben an mich. Wir sind geheiligt, wir sind ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Pharao ist die Personifikation der Sünde. Und diese Sünde motiviert uns oftmals, unser Herz zu verhärten, sodass wir Gott nicht gehorchen. Zunächst schauen wir uns dies allgemein an und dann werden wir uns ein wenig mit dem Pharao beschäftigen. Aber in Johannes Kapitel 8, Johannes Kapitel 8, die Verse 31 bis 36. Da sprach nun Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Das war jemand, der glaubte an Jesus. Glauben Sie an Jesus? Dann hören Sie sich gut an, was hier Jesus sagt. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und da antworteten sie ihm, ja, wir sind Abrahams Nachkommen, sind niemals jemandes Knecht gewesen. Das ist irgendwie so ironisch, weil die gerade in der Gefangenschaft unter der Herrschaft der Römer waren. Wie sprichst du dann, ihr sollt frei werden? Und Jesus antwortete ihnen und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer Sünde tut, wer Sünde praktiziert, der ist der Sünde Knecht, der ist der Sklave der Sünde. Er ist von der Sünde versklavt. Der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Wir sind der Sünde Knecht, wenn wir nach wie vor in Sünde leben. Die Sünde herrscht nach wie vor über uns. In Römer Kapitel 6. Aber Christus kam, um uns von der Sünde zu befreien, von der Macht der Finsternis zu befreien, von Satan zu befreien. Römer Kapitel 6 und Vers 16. Wo wir lesen. Wisst ihr nicht, wem ihr euch zu Knechten macht, um ihm zu gehorchen, dessen Knechte seid ihr und dem gehorcht ihr. Entweder als Knechte der Sünde zum Tode oder als Knechte des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Wenn wir nach wie vor in Sünde leben wollen, sind wir nach wie vor Knechte der Sünde und damit Knechte des Todes. in Vers 20, Römer 6 und Vers 20. Denn als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Machen wir uns doch nichts vor. Wenn wir nach wie vor in Sünde leben, dann leben wir nicht in Gerechtigkeit. Wir müssen die Sünde überwinden. Vollkommen uns bemühen, sie zu überwinden. Es ist ein fortwährender Kampf. In Römer Kapitel 7, Vers 22. Was sagt Paulus hier? Ich habe Freude an Gottes Gesetz, dem Gesetz der 10 Gebote, dem Gesetz der Satzungen, der Rechtsvorschriften, die uns erklären, was Sünde ist und die uns erklären, dass wir das Gesetz halten müssen. Er sagt, ich habe Freude daran, das zu erkennen, das zu wissen, das zu verstehen. Haben wir Freude an Gottes Gesetz? Oder ist es uns eine Last geworden? Aber wie fährt er fort zu sagen? Ich habe Freude an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern. Das widerstreitet dem Gesetz in meinem Verstand und hält mich gefangen im Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Diese Angewohnheiten, die wir uns in unserem Leben angeeignet haben, die waren nach wie vor da. Das war ein Gesetz geworden letztendlich, aber ein Gesetz der Sünde, das zur Sünde führt. Mit anderen Worten, die Sünde herrschte in seinem Leib und er musste davon los. Er musste davon los. Er sagt dann auch in Vers 24, elender Mensch, wer wird mich erlösen, befreien von diesem Leib des Todes? Und dann sagt er, Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Jesus Christus wird es tun. Und so diene ich nur mit dem Verstand dem Gesetz Gottes. Das ist, was er will. Das, was er verstanden hatte, es zu tun. Aber mit dem Fleisch, das nach wie vor ihn beherrschte, dem Gesetz der Sünde. Und da musste er davon los. Und er musste dies überwinden. Und wir müssen das alle überwinden. Dieser kontinuierliche Kampf wird sehr plastisch dargestellt durch die 7 Tage der ungesäuerten Brote. Wir müssen zu dem Punkt gelangen, wo wir mehr und mehr dabei sind, das Gesetz Gottes vollkommener zu halten und damit die Sünde vollkommener abzulegen. In Galater Kapitel 5 wird dies ebenfalls beschrieben. Galater Kapitel 5 und in Vers 1. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Lassen wir das, tun wir das. Ich meine, lassen wir uns wiederum dieses Joch der Knechtschaft auferlegen, egal von wem dieses Joch der Knechtschaft kommt. Heute wird es mehr und mehr uns anheimgestellt, den Menschen mehr zu gehorchen als Gott. Wie weit sind wir willens, dies zuzulassen? Galater 4. Und Vers 3, so auch wir, als wir unmündig waren, kein Verständnis hatten, da waren wir geknechtet unter die Mächte der Welt. Wer sind die Mächte der Welt? Nun Satan und seine Dämonen, die Macht der Finsternis. Die hatten uns geknechtet. Wir waren in ihrer Gefangenschaft. Vers 9, da lesen wir, nun aber, da ihr Gott erkannt habt, oder vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von neuem dienen wollt? Man hat erkannt, dass man den Sabbat halten muss, dass man die jährlichen Festtage halten muss. Ja, will man jetzt zurückkehren zu diesen Lehren, diesen schwachen Elementen der Welt, Weihnachten, Ostern, Sonntag, schwach auch in dem Sinne, weil sie keinerlei Sinngehalt haben. Das hat ja mit dem wahren Christentum absolut gar nichts zu tun. Was hat der Osterhase mit Jesus Christus zu tun? Was hat der Weihnachtsmann mit Jesus Christus zu tun? Nichts, absolut nichts. Was hat der Sonntag zu tun? Ein Tag, der den Sonnengöttern geweiht war. Schwach. Diese heidnischen Feste. Aber das Tier, das kommen wird, diese charismatische Persönlichkeit, und sagen Sie, oder lassen Sie mich etwas dazu sagen, wenn ich sage charismatische Persönlichkeit, das ist eine Persönlichkeit, die letztendlich dann eine charismatische Ausstrahlung haben wird durch Satans Beeinflussung. Das Tier wird ja beeinflusst sein, es wird ja besessen sein von Satan. Das heißt nicht, dass das Tier unbedingt zunächst einmal eine charismatische Persönlichkeit sein muss. Denken Sie an Adolf Hitler, der war alles andere als eine charismatische Persönlichkeit ursprünglich. Der wurde als eine Schießbudenfigur dargestellt. Ein Witz, als der damals da irgendwo sich äußerte. Da haben die gesagt, ja, wer ist denn das? Was ist denn das für einer? Und seine ganze Ideologie von der germanischen Superrasse, wie es so schön hieß. Ja, was war er denn da? Und dann schaute man sich den fetten Göring an und den Goebbels, der einen Klumpfuß hatte. Das passte ja alles gar nicht zusammen. Aber es war aufgrund von Satans Beeinflussung und von Satans Beherrschung, dass die Menschen denen gefolgt sind. Logisch gab das gar keinen Sinn. Als der Hitler da einen Mord beging, der hat ja Leute erschossen bei diesem Bierhallenputsch. Ja, da kam er nur für kurze Zeit ins Gefängnis, weil Satan dahinter steckte. Und wenn das Tier kommt, wird es Satan sein, der ihn hochbringt. Und dann wird er den Einfluss geltend machen, von dem die Bibel spricht. Und dann wird er sie auffordern, nicht mal den Sabbat zu halten. Dann wird er ihnen befehlen, den Sonntag zu halten. Dann wird er ihnen befehlen, nicht mehr diese jüdischen Festtage zu halten, wie er es nennen wird, wie die Tage der ungesäuerten Brote. Nein, sie müssen stattdessen Weihnachten halten, Ostern. Ja, sind sie dann immer noch bereit, den Menschen mehr zu gehorchen als Gott? Aber das fängt im Kleinen an. Sie müssen heute sich schon klar werden, wo Gott ihnen etwas befiehlt, und dann dürfen sie keine Kompromisse schließen. Wir leben heute in der Laodicea-Ära, wo die Menschen Kompromisse schließen. Es gibt Nachfahren in der Sardes-Ära, Menschen, die meinen, sie seien lebendig und sind lebendig tot. Wir dürfen nicht in diese Falle hineintappen. Pharao hat durch sein Verhalten bewiesen, dass er ein Sklave der Sünde war. Und als ein Repräsentant von Satan, er hat ja dann auch insoweit Satan symbolisiert, hat er auch gezeigt, dass Satan nicht bereuen wird. Nun, er selbst, der Pharao, der wird in der zweiten Auferstehung hochkommen und eine Gelegenheit erhalten. Aber als Repräsentant von Satan hat es sich deutlich gezeigt, dass Satan in keinster Weise bereuen wird. Er hat die unvergebbare Sünde begangen. Er will nicht mehr bereuen und von daher kann er auch nicht mehr bereuen. Wir müssen mehr und mehr aus der Sünde herauskommen. Der Pharao, der ist mehr und mehr in die Sünde hineingefallen. In den Abgrund der Sünde. Schauen wir uns einmal kurz an, was hier alles über Satan oder Pharao, man könnte das irgendwo auch gleichsetzen hier, aber schauen wir uns einmal an, was alles über diesen Pharao gesagt wird. In 2. Mose Kapitel 3, da hat Gott von vornherein gesagt, er wusste das, wie Satan den Pharao beeinflussen würde, so zu handeln, wie er dann auch gehandelt hat. In 2. Mose Kapitel 3, da sagt er in den Versen 19 bis 20, er sagt das dem Mose. Aber ich weiß, dass euch der König der Ägypter nicht wird ziehen lassen. Er wird denn gezwungen durch eine starke Hand. Daher werde ich meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all den Wundern, die ich darin tun werde. Und danach wird er euch ziehen lassen. In Kapitel 4, Vers 21. Und der Herr sprach zu Mose, siehe zu, wenn du wieder nach Ägypten kommst, dass du alle die Wunder tust vor dem Pharao, die ich in deine Hand gegeben habe, ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Wir werden gleich sehen, wie Gott das meint, dass er das Herz des Pharao verstocken wird. In 2. Mose 7 schauen wir uns dies einmal jetzt historisch und chronologisch an. 2. Mose 7, Vers 3. Da sagt er, ich aber will das Herz des Pharao verhärten und viele Zeichen und Wunder tun in Ägypten Land. Und dann tut Mose das erste Wunder mit den Schlangen. Aus seinem Stab wird eine Schlange oder vielmehr mit dem Stab von Aaron wird eine Schlange und dann kommen die Zauberer daher und die kreieren dann auch Schlangen aus ihren Stäben. Und Vers 13, das Herz des Pharao wurde verstockt, denn die konnten ja auch das tun, angeblich, was Mose und Aaron tun konnten. Das Herz des Pharao wurde verstockt. Er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Vers 14. Und der Herr sprach zu Mose, das Herz des Pharao ist hart. Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen. Schauen Sie, Gott ließ es zu. Es war der Pharao, der sein Herz verhärtete, verstockte, aber Gott ließ es zu. Gott verhinderte es nicht. Und von daher ist es so formuliert, als ob Gott es getan hätte. Er tat es natürlich nicht, aber er gab ihm nicht die Gnade, er gab ihm nicht die Möglichkeit, insoweit sich von seiner Härte seines Herzens zu bekehren, weil er es nicht wollte. Und so lesen wir in Vers 22, es geht jetzt hier um die erste Plage, die Verwandlung aller Gewässer zu Blut, aber die Zauberer konnten es auch. Und die ägyptischen Zauberer taten ebenso mit ihren Künsten, und so wurde das Herz des Pharao verstockt.
Und er hörte nicht auf Mose und Aaron, wie der Herr gesagt hatte. Die zweite Plage waren diese vielen Frösche, die über Ägypten kamen. Und dann hat der Pharao gebeten, dass diese Plage von ihm genommen würde, und sie wurde von ihm genommen. Aber dann heißt es in Vers 11, in 2. Mose, Kapitel 8, als aber der Pharao merkte, dass er Luft gekriegt hatte, da verhärtete er sein Herz. Schauen Sie, er verhärtete sein Herz und hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Das kann sehr leicht passieren, wenn man sündigt, wenn man dann bestraft wird für die Sünde und dann wird die Strafe einem weggenommen, dann ändert man sich nicht. Dann denkt man, ja, ist ja okay, kann ja ruhig weitermachen, wie ich bislang es gemacht habe. Vers 15. Das ist jetzt die dritte Plage, die Stechmücken. Und da sprachen sogar die Zauberer zum Pharao, das ist Gottes Finger, das kommt von Gott, tu was. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt, er wollte auch auf seine Ratgeber nicht hören und er hörte nicht auf sie, wie der Herr gesagt hatte. Dann lesen wir weiter, jetzt in Kapitel 8 und Vers 28, es geht hier um die vierte Plage, das Ungeziefer, was immer dieses Ungeziefer war. Auch hier wiederum heißt es, aber der Pharao verhärtete sein Herz auch diesmal und ließ das Volk nicht ziehen, denn er hatte wiederum Luft gekriegt. Das Ungeziefer wurde weggenommen von ihm, nachdem er darum gebeten hatte. Und dann hat er in keinster Weise auf diese Weise dann irgendwie Gott gedankt und dann auch das getan, was von ihm erwartet wurde. Die fünfte Plage war die Viehpest, wie es hier heißt. Und da wurde jetzt ein Unterschied getroffen. Bislang war noch kein Unterschied getroffen worden zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Nun würden die Plagen nicht mehr über Israel kommen. Und wir lesen das auch in Vers 7. Und der Pharao sandte hin und siehe, es war von dem Vieh Israels nicht eines gestorben. Das hätte ihm zu denken geben sollen. Aber das Herz des Pharao wurde verstockt. Und er ließ das Volk nicht ziehen. Vielleicht war er jetzt auch erbost darüber, dass er da jetzt diese Plagen über Ägypten sah und die Israeliten wurden verschont. War vielleicht auch irgendwo Neid und Eifersucht dabei. Was auch immer der Fall, er wollte nicht Gott gehorchen. Dann kommen die Blattern. Und auch hier lesen wir in Vers 12, aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, weil der Pharao nicht sich bekehren wollte, weil er sich nicht ändern wollte, dass er nicht auf sie hörte. Die Zauberer kamen wiederum und sagten, ja, da ist das irgendwie, das ist ein Gotteseinwirken, denn die Israeliten, die waren hier nicht befallen, aber die Zauberer selbst waren befallen, aber er hörte nicht auf sie, wie denn der Herr zu Mose gesagt hatte. In Vers 27 geht es jetzt um die siebente Plage, den Hagel. Und da sagt der Pharao etwas Interessantes, aber er meinte es wirklich nicht so. Da schickte der Pharao hin und ließ Mose und Aaron rufen und sprach zu ihnen, diesmal habe ich mich versündigt. Diesmal, bei der siebten Plage, jetzt habe ich mich versündigt. Der Herr ist im Recht, ich aber und mein Volk sind schuldig. Bitte betet für mich und so weiter und so fort und dann werde ich euch ziehen lassen, wenn die Plage aufhört. Jetzt sagt der Mose in Vers 30, ich weiß aber, du und deine Großen, ihr fürchtet euch noch nicht vor Gott, dem Herrn. Aber gleichwohl, der Mose hat dann gebeten, aber dann Vers 34, und als der Pharao sah, dass Regen, Donner und Hagel aufhörten, da versündigte er sich weiter. Schauen Sie, der Zustand der Sünde nimmt bei ihm weitere Formen an, wie wir in diesem kontinuierlichen Zustand herauskommen müssen aus der Sünde, hat er sich mehr und mehr in die Sünde hinein vertieft. Er versündigte sich weiter und verhärtete sein Herz, er und seine Großen. Und so wurde das Herz des Pharao verstockt, dass er die Israeliten nicht ziehen ließ, wie der Herr durch Mose gesagt hatte. In Kapitel 10 und Vers 1 kommt die achte Plage, die Heuschrecken. Wir lesen heute viel und hören viel über die Heuschrecken, die jetzt viele Länder durch ihre Plage Schrecken und viele wirkliche schreckliche Dinge anrichten. Kapitel 10, Vers 1, die achte Plage Heuschrecken. Da sprach der Herr zu Mose, geh hinein zum Pharao, denn ich habe sein und seiner großen Herz verhärtet, auf dass ich diese meine Zeichen unter ihnen tue. Mit anderen Worten, er hat nicht eingegriffen, hat die ihre Dinge tun lassen. In Vers 16, da ließ der Pharao eins Mose und Aaron rufen und sprach, ich habe mich versündigt, wiederum, sagte. Hat er wirklich das gemeint, geglaubt? Hat er gewusst, dass diese Sünde zu dieser Strafe geführt hat? Und wenn er aufhören würde zu sündigen, dann würde er nicht mehr weiter bestraft werden. Hat er dahingehend dann auch reagiert, dass er die Israeliten hat ziehen lassen? Dann kann es weg. Ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott und an euch. Und nun vergib mir meine Sünde nur noch diesmal. Wie sieht das mit uns aus? Wir sündigen, wir bitten Gott um Vergebung, wir erhalten Vergebung, weil wir sagen, bitte vergib mir nur noch dieses eine Mal. Und dann geht's wieder weiter. Nur noch dieses eine Mal. Und dann geht's wieder weiter. Und dann verhärtet man sich vielleicht mehr und mehr, weil man bekommt ja Vergebung. Man ist ja in gewisser Weise dann der Ansicht, dass, okay, man kann das ja ruhig so weitermachen. Das ist eine sehr gefährliche Haltung. Vergib mir meine Sünde nur dieses Mal, Vers 17, und bittet den Herrn, euren Gott, sein Gott war es nicht, dass er doch diesen Tod von mir wegnehme. Und er ging hinaus vom Pharao und betete zum Herrn, Mose, und da wendete der Herr den Wind, so dass er sehr stark aus Westen kam, und er hob die Heuschrecken auf, und warf sie ins Schilfmeer, dass nicht eine übrig blieb in ganz Ägypten. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er die Israeliten nicht ziehen ließ. Mit anderen Worten, der Pharao verstockte sein eigenes Herz, natürlich, aber es war Gott, der es zuließ. Jetzt kommt die Finsternis über das Land. Vers 27. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharao, dass er sie nicht ziehen lassen wollte. Bei den Israeliten war es wiederum Licht. Beim Pharao war es Finsternis. Und der Pharao sprach zu ihm, Vers 28, gehe von mir und hüte dich, dass du mir nicht mehr vor die Augen kommst, denn an dem Tage, da du mir vor die Augen kommst, sollst du sterben. Schauen Sie, er hatte sich so in Rage hineinbegeben, so viel der Sünde gehorcht, dass er jetzt sogar voller Bosheit gegen Mose und Aaron reagierte. Dann lesen wir in Kapitel 11 und Vers 10. Jetzt kommt es zu der 10. Plage, der Tötung der Erstgeburt. Und Mose und Aaron haben diese Wunder alle getan vor dem Pharao. Aber der Herr verstockte ihm das Herz, sodass er die Israeliten nicht ziehen ließ aus seinem Lande. Wir sehen hier, manchmal hat Pharao sein eigenes Herz dadurch verstockt, dass er auf seine Ratgeber hörte, die ihm sagte, ach, oder ihm zeigten, ja, wir können das ja auch. Manchmal hat er es deshalb getan, nachdem die Bestrafung für seine Sünde von ihm weggenommen worden war. Dann war ja nicht mehr Notwendigkeit vorhanden, weiterhin nicht zu sündigen. Und manchmal hat er sogar gehandelt gegen den Ratschlag seiner eigenen Leute. Manchmal heißt es, dass Gott sein Herz verhärtet hat. Mit anderen Worten, er erlaubte es. Er hat sein Herz nicht weich gemacht, sozusagen. Pharao hat sein Herz verhärtet, weil er nicht gehorchen wollte. Und Gott hat nicht ihn daran gehindert, zu sündigen. Und selbst nachdem Pharao Israel hat gehen lassen, da kam wiederum ein anderer Geist, eine andere Gesinnung über ihn und er sagte, oh, was haben wir jetzt getan? Jetzt müssen wir denen nach, um die zurückzubringen in die Sklaverei. Und so lesen wir in 2. Mose 14 und in Vers 4, dass Gott sagt, ich will das Herz des Pharao verstocken, dass er ihnen, den Israeliten, nachjage und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und aller seiner Macht. Und die Ägypter sollen inne werden, dass ich der Herr bin, und so taten sie es. Und Vers 5. Und als es dem König von Ägypten angesagt wurde, dass das Volk geflohen war, da wurde sein Herz verwandelt und das Herz seiner Großen gegen das Volk, und sie sprachen, warum haben wir das getan und haben Israel ziehen lassen, sodass sie uns nicht mehr dienen. Vers 8. Und der Herr verstockte das Herz des Pharao, des Königs von Ägypten, dass er den Israeliten nachjagte. Und dann heißt es in Vers 17, siehe, ich will das Herz der Ägypter verstocken, dass sie hinter ihnen herziehen, und will meine Herrlichkeit erweisen an dem Pharao und an aller seiner Macht, an seinen Wagen und Reitern. Und dann hat Gott das Rote Meer geöffnet, die Israeliten zogen hindurch. Und als der Pharao und seine Armee denen nachjagten in das geöffnete Rote Meer hinein, kamen die Fluten über sie und hat sie alle getötet, inklusive dem Pharao. Alle sind gestorben. Sie hatten sich total der Sünde verschrieben. Die Warnung für uns ist klar. Wir sollen nicht unser Herz verhärten, wie damals der Pharao und seine Großen das Herz sich verhärtet haben, was dann natürlich immer wieder zur Sünde führt. Mehr und mehr Sünde würde dann praktiziert werden. Wir haben viele Warnungen in der Bibel hierzu, in 5. Mose Kapitel 15. Alles dies, wie gesagt, geschah während der Tage der ungesäuerten Brote. Die Warnung für uns ist klar. Die Tage der ungesäuerten Brote erinnern uns daran, dass wir uns nicht insoweit in eine Situation begeben wollen, wo wir unser Herz verhärten gegenüber Gott. 5. Mose 15 und Vers 7, ein Beispiel. Wenn einer deiner Brüder arm ist in irgendeiner Stadt, in deinem Lande, das der Herr dein Gott dir geben wird, so sollst du dein Herz nicht verhärten und deine Hand nicht zuhalten gegenüber deinem armen Bruder, sondern du sollst sie ihm auftun und ihm leihen, so viel er Mangel hat. Man kann sein Herz dadurch anderen gegenüber verhärten, dass man keine tätige Nächstenliebe übt, wenn man die Gelegenheit dazu hätte. Eine andere Situation wird in 2. Chronik beschrieben, Kapitel 36. 2. Chronik 36. Und lesen wir einmal Vers 13. 2. Chronik 36 und Vers 13. Hier wird etwas über den König Sedekia gesagt. Da heißt es in Vers 13. Auch wurde er abtrünnig von Nebukadnezar, dem König von Babel, der einen Eid bei Gott von ihm genommen hatte, und wurde halsstarrig und verstockte sein Herz, so dass er sich nicht bekehrte zu dem Herrn, dem Gott Israels. Hier, die Weigerung, sich zu bekehren, ist eine Folge der Halsstarrigkeit, eine Folge davon, dass man sein Herz verstockt, dass man es verhärtet. Dann in Daniel Kapitel 5 und Vers 20, hier wird über Nebukadnezar etwas gesagt. Daniel 5 und Vers 20. Als sich aber sein Herz überhob und er stolz und hochmütig wurde, da wurde er vom königlichen Thron gestoßen und verlor seine Ehre. Die Elberfelder Bibel übersetzt. Als aber sein Herz sich erhob und sein Geist sich bis zur Vermessenheit verstockte. Auch das war hier eine progressive Entwicklung. Unsere hoffentlich nur frühere Hartherzigkeit, unsere Verstockung, wird in Epheser beschrieben. Epheser Kapitel 4, die Verse 17 bis 22. Epheser Kapitel 4 und Vers 17. So sage ich nun und bezeuge in dem Herrn, dass ihr nicht mehr leben dürft, wie die Heiden leben in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Sie sind abgestumpft, und sie haben sich der Ausschweifung ergeben, um allerlei unreine Dinge zu treiben in Habgier. Aber ihr habt Christus nicht so kennengelernt. Ihr habt doch von ihm gehört und seid in ihm unterwiesen, wie es Wahrheit in Jesus ist. Legt von euch ab, den alten Menschen, mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Schauen Sie, die Verstockung, die die Heiden haben, die darf bei uns nicht vorherrschen. Es wird hier in anderen Übersetzungen von der Härte des Herzens der Heiden gesprochen. Oder ihre Herzen wurden so hart wie Stein, wie es eine Übersetzung bringt. Wir dürfen es nicht zulassen, dass sich unsere Herzen verhärten, dass sie verstockt werden. Denn sonst würden wir wieder Opfer von Satan werden, dann würden wir wieder seine Charakteristika in uns aufnehmen, würden wieder unter seine Macht kommen. Hebräer Kapitel 3 und Vers 7. Da heißt es darum, wie der Heilige Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt doch eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Verwüstung oder der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum zürnte ich diesem Geschlecht und sprach: Immer irren sie im Herzen, aber sie verstanden meine Wege nicht, so dass ich schwor in meinem Zorne, sie sollen nicht eingehen in meine Ruhe. Vers 12. Seht zu, Brüder und Schwestern, dass niemand unter euch ein böses, ungläubiges Herz habe und abfalle von dem lebendigen Gott, sondern ermahnt euch selbst alle Tage, solange es heute heißt, dass nicht jemand unter euch verstockt werde durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben an Christus Anteil bekommen, wenn wir die ernste Gewissheit bis zum Ende festhalten, solange es heißt, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie es bei der Verbitterung geschah. Diese Warnung besteht für uns heute. Römer Kapitel 2 und Vers 5. Römer Kapitel 2 und Vers 5.
Du aber, mit einem verstockten und unbußfertigen Herzen, häufst dir selbst Zorn an für den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes. Wenn wir ein verstocktes, ein unbußfertiges oder reueloses Herz haben, dann werden wir uns näher und näher dem Tag des Herrn im Zorne zu bewegen, weil Gott zornig ist mit uns, wenn wir ihn immer und immer wieder verleugnen. In Markus Kapitel 3, da wird vom Zorn Jesu Christi gesprochen. Markus Kapitel 3, angefangen in Vers 4. Er sprach zu ihnen: Was ist am Sabbat erlaubt? Gutes tun oder Böses tun, Leben retten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn, betrübt über ihr erstarrtes Herz, und sprach zu dem Menschen: Strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus, und seine Hand wurde wieder gesund. Was war die Reaktion dieser Menschen mit ihrem verstockten, unbußfertigen Herzen? Und die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Angehörigen des Herodes. Denken wir an den Sauerteig des Herodes, dass sie ihn umbrächten. Das war die Reaktion. Die Lutherbibel spricht, die 2009er Lutherbibel spricht von der Tatsache, dass Christus betrübt war über ihr verstocktes Herz. Sie sagen hier verstockt. Und dann in Markus Kapitel 6 und Vers 52, da geht es um die Jünger. Um die Jünger Jesu Christi, die Apostel. Christus stillt den Sturm auf dem Meer. Aber sie entsetzten sich über die Maßen, Vers 51. Und dann heißt es in Vers 52, denn sie waren um nichts verständiger geworden angesichts der Brote, dass Christus die vermehrt hatte, sondern ihr Herz war erstarrt. Ihr Herz war erstarrt. Lutherbibel 2009 schreibt, ihr Herz war verhärtet. Das war ein verstocktes Herz, das sie hatten. Das wir alle hatten. Aber als Christus uns berufen hat, als Gott uns berufen hat, als er dabei war und ist, unser verhärtetes Herz weich zu machen, da müssen wir das zulassen. Und wir dürfen nicht wieder daran gehen, es zu verhärten. In Apostelgeschichte 28, ein weiteres Beispiel. Apostelgeschichte 28 und Vers 27. Da wollten viele nicht auf das hören, was Paulus predigte. Vers 27. Denn ihr Herz dieses Volkes, oder das Herz dieses Volkes ist verfettet, heißt es hier. Und mit ihren Ohren hören sie schwer, ihre Augen haben sie geschlossen, auf dass sie nicht sehen mit den Augen und hören mit den Ohren und verstehen mit dem Herzen und sich bekehren und ich sie heile. Die Lutherbibel 2009 schreibt, ihr Herz ist verstockt. Hier heißt es verfettet, verstockt. Sie hatten ein verstocktes Herz. Nun, Mose auf der anderen Seite war symbolisch für Christus. Wir lesen in 5. Mose 18, Vers 15, das können Sie sich nachher durchlesen, auch in anderen Stellen. Und in Apostelgeschichte 3 wird es deutlich gemacht, angefangen in Vers 18, dass ein Prophet wie Mose erscheinen würde. Und auf den soll man hören, sagt Gott. Und wenn man nicht auf ihn hört, dann wird man vernichtet werden. Und dieser Prophet war in der Tat Jesus Christus. Mose war also mit anderen Worten eine Symbolfigur für Christus. Und wie Mose das Volk Israel jetzt physisch aus dem physischen Ägypten herausgeführt hat, so ist es der Fall, dass heute Jesus seine Jünger geistlich aus dem geistlichen Ägypten herausführt. Und wir müssen Jesus Christus folgen bei diesem Auszug aus der Sünde, Auszug aus der Macht Satans, Auszug aus den Regierungssystemen dieser Welt, die in der Macht Satans sind. Und wir müssen Christus folgen, wo immer er auch uns hinführt. In Offenbarung Kapitel 14 lesen wir dies. Offenbarung 14 und Vers 4. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, auch mit falschen Religionen. Denn sie sind jungfräulich, sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Das sind die, die erkauft sind aus den Menschen als Erstlinge. Wir sprachen eben von den Erstlingen. Für Gott und das Lamm.
Sie folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie folgen seiner Führung. Auch wenn diese Führung vielleicht nicht unbedingt das ist, was man sich gerne so vorstellt. In Offenbarung Kapitel 18 und Vers 4 wird mehr gesagt über unseren Auszug aus Ägypten oder dem modernen Babylon. Alles das steht für Sünde. Ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden, und geht hinaus aus ihren Plagen, damit ihr sie nicht empfangt. Das ist das, wie es die revidierte Lutherbibel 2017 bringt, die Lutherbibel 2009 schreibt, damit ihr nicht an ihren Sünden beteiligt seid und euch nichts von ihren Plagen trifft. Und Sie können im Alten Testament in Jeremia Kapitel 50 und Vers 8 und auch in Jeremia Kapitel 51 und Vers 6 nachlesen, wie es dort formuliert ist. Wir müssen zu Böcken werden vor den Schafen. Normalerweise soll man ja ein Schaf sein und nicht ein Bock, ein widerspenstiger Bock. Aber hier wird von Böcken gesprochen, die man vor die Schafe stellt, um die Menschen herauszuführen aus dem Babylon der Sünde. Als führende Vorbilder, die wir nicht sein können, wenn wir selbst Kompromisse schließen mit der Sünde. Und in 2. Korinther Kapitel 6, 2. Korinther Kapitel 6 und in Vers 17, da sagt uns Gott erneut, dass wir keinerlei Kompromisse schließen dürfen mit der Sünde. Er sagt darum, geht weg von ihnen, sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt nichts Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Wenn wir nach wie vor in Sünde leben, in Kontakt sind mit Menschen, die in Sünde leben und die uns dann dazu bringen, auch zu sündigen, dann haben wir nicht begriffen, worum es hier geht. Bei unserem vollständigen Auszug aus der Sünde, aus dem geistlichen Ägypten, aus dem geistlichen Babylon. Sünde kann sehr verlockend sein. Ich meine, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, der war ja die Frucht sehr verlockend anzusehen, wie wir lesen. Ich habe hier einen interessanten Artikel gefunden in der Welt vom 3.4. Es geht hier natürlich um ganz etwas anderes, aber ich wollte das ein wenig jetzt Ihnen vorlesen, weil es um die symbolische Bedeutung des Sauerteigs geht. Es ging darum, wie man Sauerteig ansetzen und pflegen kann, um eben auch Brot dann herzustellen mit Sauerteig. Und das heißt hier, mit Sauerteig gebackenes Brot ist saftiger und aromatischer. Und wer seinen Sauerteig regelmäßig füttert, hat über Jahre etwas davon. Denken Sie jetzt im geistlichen Sinne. Die Sünde, ja, die ist möglicherweise saftiger und aromatischer. Die sieht gut aus. Und wenn man sie weiterhin füttert, dann hat man Jahre was davon. Die Einstellung, die eben Paulus beschreibt, dieses Gesetz der Sünde, das jetzt in uns ist. Das heißt hier in dem Artikel, am ersten Tag muss man den Sauerteig zum Leben erwecken. Ja, die Sünde wird zum Leben erweckt. Der zweite Tag, der Sauerteig wird gefüttert. Hier geht es um Mehl und lauwarmes Wasser. Der dritte Tag, die Portion wird vergrößert, jetzt wird noch mehr gefüttert. Schauen Sie, wie sich die Sünde entwickelt in unserem Leben. Dann heißt es hier, sollte der Teig mittlerweile etwas seltsam riechen, man hat irgendwie noch den Geruch in der Nase, das ist, Moment, das ist doch Sünde, dann ist das in der Regel ein sehr gutes Zeichen. Es geht hier um den Sauerteig. Aber schauen Sie, ein gutes Zeichen. Man hat sich mehr und mehr der Sünde verschrieben. Dann sagt man vielleicht, ja, dieser unschöne Geruch, der ist vielleicht sogar ganz gut für uns. Der vierte Tag fast geschafft, der fünfte Tag ist es vollbracht. Und dann heißt es hier, durch den Gärungsprozess werden auch viele Aromastoffe freigesetzt, die ein Brot erst zu einem richtig leckeren Brot machen. Ja, jetzt sieht es wirklich sehr gut aus. Dieser faule Gestank oder was immer das war, der ist jetzt weg. Jetzt riecht alles wunderschön. Aber dann heißt es, it's not the end. Den übrigen Sauerteig im Kühlschrank aufbewahren, der hält sich dann bis zu 14 Tage. Das Leben ist ja schon drin. Nur gefüttert werden muss es eben wieder wie zuvor. Und ist der Sauerteig wieder vollendet, dann kann man erneut einen Teil davon für den nächsten verwenden und so weiter und so weiter. Das bedeutet, dass ein Teil des Sauerteigs irgendwann mehrere Jahre alt ist. Die Gewohnheit ist so in einem drin, dass man die seit Jahren mit sich schleppt. Das heißt ja aber keine Sorge, das macht so ganz und gar nichts. Im Gegenteil, es soll sogar Sauerteige geben, die schon über 200 Jahre alt sind. Aber sehen Sie das im Hinblick auf die Sünde. Wie lange herrscht die schon über uns? Wie lange haben wir uns schon verhärtet? Unser Herz verstockt. Sehen die Notwendigkeit vielleicht gar nicht mehr. Ja, herauszukommen aus der Sünde. Gott warnt uns, er sagt hier, die 7 Tage der ungesäuerten Brote, das ist der Tag, wo ich euch heraushole aus der Sünde. Und wir schreiten fort in dem Sieg über die Sünde, damit man vollkommen wird, wie Gott, der Vater im Himmel, vollkommen ist. Und dann hat Gott die Israeliten dadurch unterstützt, dass er die Kämpfe für sie geschlagen hat. Er hat den Pharao und die Ägypter vernichtet. Und so wird Gott auch heute unsere Kämpfe für uns führen, wenn wir ihn lassen. Gott hat nicht erlaubt, dass der Pharao, die Sünde, der Satan, wiederum Macht und Gewalt über die Israeliten erhalten würden, um sie zurückzubringen in das Land der Sünde, Ägypten symbolisch gesehen. Die Ägypter, die wurden vernichtet im Roten Meer. Die Sünde wurde vernichtet. Der Satan, der Pharao, hatte keinerlei Macht mehr über sie. Und Tradition sagt uns, und Josephus sagt uns, dass dieses geschah am 7. Tag, am letzten Tag der ungesäuerten Brote, dass die Israeliten am 7. Tag der ungesäuerten Brote durch das Rote Meer zogen. Wir sehen auch hier wiederum die Entwicklung vom 1. bis zum 7. Tag der ungesäuerten Brote. Und etwas Ähnliches hat sich später ereignet, als nämlich die Israeliten Jericho eroberten, die Stadt Jericho. Das ist ja im Buch Richter, oder wie immer im Buch Josua beschrieben. Im Buch Richter wird es nachher erwähnt. Und das geschah am 1. Tag der ungesäuerten Brote, als die anfingen, tagtäglich die Stadt Jericho zu umkreisen, herumzugehen, die Posaune zu blasen. Aber dann am 7. Tag, am 1. Tag der ungesäuerten Brote, dann mussten sie 7-mal um die Stadt herumgehen, die Posaunen blasen. Und dann fiel Jericho und konnte erobert werden. Und die Israeliten konnten damals dann das gelobte Land einnehmen. Aber dieses deutet auch eine zukünftige Zeit an. Nämlich, Gott hat uns einen 7000-Jahresplan offenbart und die ersten 6000 Jahre beziehen sich auf die menschliche Herrschaft unter der Einflussnahme Satans. Und deswegen haben wir heute die Misere, auch was die Maßnahmen im Hinblick auf den Coronavirus angehen, die absolute Misere, die absolute Unverständlichkeit. Aber es geschieht alles unter der Aufsicht, unter dem Einfluss von Satan, dem Teufel. Und Gott hat uns diese 6000 Jahre hinterlassen, um uns zu zeigen, dass der Mensch unfähig ist, ohne Gott sich selbst auf richtige Weise zu regieren. Wie ich sagte, am 7. Tag mussten die 7-mal, wiederum die Zahl der Vollkommenheit, um Jericho herum wandern, herumziehen, und dann wurde ein Geschrei von den Leuten ausgestoßen. In Josua 6 lesen sie dies. Einige schreiben ein Kriegsgeschrei. Das heißt, schreit, erhebt ein Geschrei oder schreit. Und das ist auch symbolisch. Denn wenn Jesus Christus zurückkommt, dann heißt es, dass er mit einem Schrei zurückkommt. In 1. Thessaloniker Kapitel 4, die Verse 15 bis 16. Einige sagen und sprechen von einem Ruf oder Kriegsruf. Aber es ist der gleiche Schrei, wenn Christus zurückkommt. Wenn wir verwandelt werden, wenn wir auferweckt werden. Und es wird auch Krieg sein, denn die Armeen des Tieres und des falschen Propheten und auch die Armeen der Könige des Ostens, die werden sich alle versammelt haben, um gegen Christus zu kämpfen, ihn zu vernichten. Aber schauen wir uns Hebräer Kapitel 11 an, Vers 30, wie auch dies hier bedeutsam ist für die symbolische Betrachtung von Jericho. Es heißt hier in Hebräer 11 und in Vers 30, durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, als Israel 7 Tage um sie herumgezogen war. Es nimmt Glauben. Wir brauchen Glauben, dass Gott auf unserer Seite ist, dass Gott uns hilft, dass wir siegreich sein werden. Und auch in Hebräer Kapitel 4 und Vers 8 wird das Physische, wenn man das so will, mit dem Geistlichen verglichen. Und das heißt hier in Hebräer 4 und Vers 8, denn wenn Josua damals ein Vorläufer in diesem Sinne für Jesus Christus in physischer Hinsicht, denn wenn Josua sie, die Israeliten, zur Ruhe gebracht hätte, dann wäre hernach nicht von einem anderen Tag die Rede, Es geht hier um das Millennium, diese Ruhe des Millenniums, die noch vor uns liegt. Wenn Jesus Christus zurückkommt, um das Millennium zu errichten, um das Reich Gottes hier auf Erden zu errichten, das ist die Ruhe, um die es eigentlich geht. Das gelobte Land war lediglich ein Vorläufer für die herrliche Erde des Millenniums, wenn Christus herrschen wird und wir unter ihm. Aber nicht nur das, es heißt dann in Vers 9, es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Hier ist ein anderes Wort für Ruhe gebraucht, das hebräische Wort Sabbatismus. Es geht hier um, das Volk Gottes hat nach wie vor den Sabbat zu halten, wie es auch die Lamsa-Bibel zeigt. Der Sabbat, der wöchentliche Sabbat ist ein Vorläufer für das tausendjährige Reich, das Millennium, diesen tausendjährigen Sabbat, der noch kommen wird. Und durch das Laubhüttenfest wird dies auch symbolisiert. Es geht aber nicht nur um den Fall von Jericho damals, es geht auch um den Fall von Babylon heute, diesem babylonischen System. Schauen Sie, die ganze Welt ist in der Herrschaft der Macht von Satan. Die ganze Welt. Und Christus kam nicht, um aus dieser Welt eine bessere Welt zu machen. Wie Jericho zerstört wurde, wie das neutestamentliche Babylon, die können das in Offenbarung 17 und 18 lesen, zerstört werden wird. Das gesamte System, natürlich auch mit der Stadt, die auf 7 Hügeln erbaut ist, die und von der aus dieses System manipuliert wird, in religiöser Hinsicht zumindest. Alles das wird vernichtet werden. Vernichtet werden müssen. Eine neue Welt wird errichtet werden. Wenn man so will, auf den Trümmern der alten Welt. Ja, aber man macht aus dieser alten Welt nicht eine neue Welt. Sie wird ersetzt werden. Und deswegen ist es auch so widersinnig zu meinen, man könnte heute diese Welt verbessern und diese Maßnahmen, die ergriffen werden, die zeigen nur, wie Satan herrscht auf dieser Erde heute. Und wir als wahre Christen sollten uns nicht mit diesen politischen Dingen überhaupt befassen, da keinen Einfluss darauf zu nehmen, suchen. Nicht durch Wahlen. Ich meine, alle diese Menschen, die heute in Regierungspositionen sind, die sind ja doch von Satan dort hineingebracht worden, noch nicht von Gott. Gott mag es zulassen. Aber zum Beispiel das Tier, wir lesen ja davon, Satan wird dem Tier die Macht geben. Wie Satan Hitler die Macht gab, wie Satan Mussolini die Macht gab und all die anderen Führer, die es gegeben hat in der Weltgeschichte. Satan ist der Herrscher dieser Welt. Ihm ist alle Macht übertragen worden, wie er sagt. Aber wir sind nicht mehr in der Macht Satans, sollten nicht mehr sein. Gott hat uns herausgerufen aus diesem System. Er hat uns herausgerufen aus der Sünde dieser Welt. Er hat uns befreit von der Macht Satans, befreit von der Sünde. Wir müssen allerdings diese Befreiung annehmen und weiterhin durch die sieben Tage der ungesäuerten Brote wird es symbolisiert, weiterhin befolgen, voranschreiten. Nicht zurückkehren zu dem, aus dem wir herausgekommen sind. Wir sollen nicht der alte Sauerteig bleiben. Dieser alte Sauerteig der Verleumdung und der Böswilligkeit und der Sünde, sondern wir sollen ein neuer Teig sein. Ein neuer Teig der Wahrheit und der Unschuldigkeit und des Eifers. Wir müssen Gottes Wort mit einem eifrigen und unschuldigen Herzen, keinem verstockten Herzen, keinem verhärteten Herzen, sondern mit einem unschuldigen Herzen in die Tat umsetzen. Schauen Sie, Christus starb für unsere Sünden. Er starb, um uns von der Sünde zu befreien. Wie nehmen wir dieses Angebot an? In 1. Petrus, Kapitel 4. 1. Petrus, Kapitel 4. Und lesen wir die Verse 1 und 2. Weil nun Christus im Fleisch gelitten hat, so wappnet euch auch mit demselben Sinn. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat Ruhe vor der Sünde. Dass er hinfort die noch übrige Zeit im Fleisch nicht den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes lebe. Wer im Fleisch gelitten hat, und wir alle leiden heute, einige viel mehr noch als andere, wir alle leiden heute im Fleisch. Haben wir Ruhe von der Sünde? Erkennen wir, dass Leid auch dazu beiträgt und beitragen soll, dass wir immer mehr vollkommener werden? Die Lutherbibel 2009 schreibt, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Haben wir mit der Sünde abgeschlossen? Die Hoffnung für alle schreibt sogar, Über den verliert die Sünde ihre Macht. Wir sind nicht mehr in der Macht der Sünde. Sollten es nicht sein. Die 7 Tage der ungesäuerten Brote zeigen uns dies. In 2. Korinther Kapitel 10, die Verse 4 und 5. 2. Korinther Kapitel 10 und die Verse 4 und 5. Denn die Waffen unseres Kampfes, die sind nicht fleischlich. Wir nehmen nicht an den Kriegen dieser Welt teil, auch nicht in den Armeen dieser Welt. Wir nehmen keine Waffe in die Hand, um andere damit zu töten oder um uns selbst damit zu verteidigen. Nein, die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Christus sagt, greift das Schwert, ihr werdet durch das Schwert umkommen. Sondern sie sind mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören, Absichten zu zerstören. Absichten zerstören wir. Und alles Hohe, das sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, diese sogenannte weltliche Weisheit, und nehmen gefangen. Schauen Sie, wir nehmen jetzt gefangen. Wir, die wir einmal gefangen waren von Satan, die wir befreit worden sind von Satan und von der Sünde, wir nehmen jetzt gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Was? Nun, alles das, was sich erhebt gegen die Erkenntnis Gottes, alles Hohe, das nehmen wir gefangen. Wir waren von Satan gefangen. Nun nehmen wir ihn gefangen. Nehmen seine Gedanken gefangen, die uns dazu motivieren wollen, zu sündigen. Bringen sie unter den Gehorsam Christus und sagen, okay, diese Gedanken, weg damit. Weg damit. Und wenn wir uns jetzt noch einmal kurz anschauen, was die Bibel uns über den Sauerteig zu sagen hat, in 2. Mose Kapitel 12, da werden eigentlich 3 Aspekte hier erwähnt. 2. Mose, Kapitel 12 und in Vers 15. Da heißt es, 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Also es geht nicht nur darum, kein gesäuertes Brot zu essen, man sollte auch schon ungesäuertes Brot essen. Nicht, dass die gesamten Mahlzeiten aus nichts weiterem zu bestehen haben als ungesäuertem Brot. Aber man sollte schon zu jeder Mahlzeit versuchen, etwas ungesäuertes Brot dazu zu essen. Mindestens einmal am Tag. 7 Tage lang sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun oder besser getan haben, wenn der erste Tag der ungesäuerten Brote beginnt. Und die Tage beginnen ja mit Sonnenuntergang. Sollte kein Sauerteig mehr in den Häusern sein. Und wer gesäuertes Brot isst, vom ersten Tag an bis zum 7., der soll ausgerottet werden aus Israel. Man soll also 7 Tage lang ungesäuertes Brot essen. Man soll also nicht die Sünde mehr zu sich nehmen, quasi als Nahrung sich daran nähren. Nein, sie soll abgeschafft sein. Wir wenden uns total ab davon. Dann in 2. Mose 13 und Vers 7, da heißt es, du sollst 7 Tage ungesäuertes Brot essen, dass bei dir weder gesäuertes Brot noch Sauerteig gesehen werde an allen deinen Orten. Jetzt geht es um Sünde, die man sehen kann, die man an sich selbst sehen kann oder andere können die Sünde auch an uns sehen, das soll nicht mehr vorhanden sein. Man soll nicht mehr sagen können, oh, der Mensch, der lebt ja noch in Sünde oder ich lebe ja noch in Sünde. Die Sünde, die man sieht, die soll abgeschafft sein, die soll überwunden werden. Aber es gibt natürlich auch Sünde, die man nicht unbedingt sieht. Und so lesen wir in 2. Mose 12 und in Vers 19. Sodass man 7 Tage lang keinen Sauerteig finde in euren Häusern. Da muss man so ein bisschen nachforschen. Deswegen reinigen wir unsere Häuser auch, bevor die Tage der ungesäuerten Brote beginnen. Und manchmal finden wir Sauerteig in den verstecktesten Gegenden, verstecktesten Ecken. Man findet sie, wenn man sie sucht, die Sünde. Manchmal, wenn man sie nicht sucht, dann findet man sie auch nicht. Na, es mag keine offensichtliche sein. Es mag so eine versteckte sein, so eine versteckte Angewohnheit. Wenn man sich dann überprüft, dann sieht man sich selbst als jemand, oh, das habe ich ja noch an mir. Das muss ich aber noch ablegen und abstellen. Und ich muss dann die Sünde nach wie vor überwinden. Und so zeigen uns jetzt die 7 Tage der ungesäuerten Brote, dass wir herauskommen sollen aus der Sünde, dass Satan keine Macht mehr haben soll über uns, dass wir uns auch nicht mit diesen Rechtssystemen und den Regierungssystemen und den Mächtigen dieser Welt, die über diese Welt herrschen, identifizieren sollen, da irgendwo teilnehmen sollen an der Politik dieser Welt. Alles dies und viel mehr wird durch die Tage der ungesäuerten Brote uns verdeutlicht. Wir sollen uns abwenden, total von der Sünde und mit Satan und seiner Lebensweise nichts mehr zu tun haben. Und wir sollen diesen alten Sauerteig der Boshaftigkeit, der Heuchelei, der Gemeinheit, der Sünde, das soll ersetzt werden durch einen neuen, ungesäuerten Teig der Lauterkeit, der Wahrheit, der Ehrlichkeit, der Ernsthaftigkeit. Und dadurch nehmen wir mehr und mehr den Charakter Gottes an, entwickeln ihn mehr und mehr, lassen Gott seinen Charakter sich in uns entwickeln, sodass wir vollkommen werden können, so wie Gott der Vater im Himmel und Jesus Christus vollkommen sind. Das ist letztendlich das, worauf es ankommt. Natürlich gehört noch viel mehr dazu, denn aus unserer eigenen Kraft heraus können wir es nicht. Und das wird dann in dem nächsten jährlichen Festtag, dem Pfingstfesttag, beschrieben. Und auf den werden wir schon noch eingehen, wenn wir uns dem Festtag des Pfingsten nähern. Aber das Gebot, herauszukommen aus der Sünde, das ist etwas, was wir auch befolgen müssen, mit aller Kraft, mit aller Stärke, mit Gottes Hilfe, dass wir Christus folgen, der uns führt, wohin er uns auch führt. Wir folgen ihm. Und das ist das, worauf es ankommt. Und so wünsche ich Ihnen weiterhin noch eine sehr angenehme Zeit der Tage der ungesäuerten Brote. Und wenn Sie das erste Mal jetzt etwas davon gehört haben, Sie haben immer noch Zeit, die letzten Tage des Festes auf die Weise zu begehen, dass Sie dann jetzt auch keinen Sauerteig mehr zu sich nehmen. Sie können immer noch Ihr Haus von Sauerteig entfernen. Wir haben einige Literatur und unsere Broschüren auf unseren Webseiten gepostet. Da wird mehr und näher darauf eingegangen, was Sauerteig eigentlich ist, wie man den Sauerteig heute findet, in welchen Nahrungsmitteln, und wird noch mehr auf die Symbolik dieser Tage dann eingegangen. Und das ist etwas, was wir alle uns anschauen sollten und auch immer wieder in Erinnerung rufen sollten. Das sind Tage, Festtage, die uns auch den Plan Gottes erläutern. Es ist wichtig, sich damit zu beschäftigen und zu befassen. Und so bedanke ich mich heute für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe, Ihr Norbert Link, für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.